SRF 3.
Anklage erfolgt. Die Bundesanwaltschaft will den Finanzier Dieter Behring vor Gericht bringen. Sicherheitskooperation unter der Lupe. Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates betrachtet die Zusammenarbeit mit gewissen Ländern im Sicherheitsbereich mit Sorge. Wenn die Ehefrau ein Buch schreibt, die Saudi-Arabierin Ensaf Haidar beschreibt die Leiden ihres Mannes, des inhaftierten Bloggers Raif Badawi. Und das Wetter morgen im Norden Hochnebel, darüber oft sonnig, 14 bis 19 Grad. Info 3 heute mit Patrick Seiler und Fabian Schlurp. Er hat die aktuellen Nachrichtenmeldungen des Nachmittags.
Die Bundesanwaltschaft hat formell gegen den Finanzier Dieter Behring Anklage erhoben, wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäscherei. Die Ermittlungen haben 11 Jahre gedauert. Einige der Behring zur Last gelegten Straftaten sind deshalb schon verjährt. Behring hatte zwischen 1998 und 2004 rund 2000 Personen dazu gebracht, bei ihm Geld anzulegen, indem er zweistellige Renditen in Aussicht stellte. Beim Börsencrash 2003 brach das System zusammen. Die Schadenssumme wird auf rund 800 Millionen Franken geschätzt. Die Bundesanwaltschaft begründet die lange Verfahrensdauer mit der großen Anzahl Geschädigten in mehreren Ländern. Während der Ermittlungen schöpfte Behring zudem alle Rechtsmittel aus. Nach wochenlangen Verhandlungen hat die EU nun Rückendeckung vom UNO-Sicherheitsrat für ihren Militäreinsatz gegen Schlepper im Mittelmeer erhalten. Der UNO-Sicherheitsrat hat eine entsprechende Resolution verabschiedet. Die Resolution erlaubt es, den EU-Staaten auf hoher See im Mittelmeer Schiffe von mutmaßlichen Schleppern anzuhalten, zu durchsuchen und gegebenenfalls zu zerstören. Den Entwurf hatte Großbritannien in den Sicherheitsrat eingebracht. Er legitimiert nur den Einsatz in internationalen Gewässern. Die USA werden in Syrien ihr Ausbildungsprogramm für Aufständische überarbeiten. Das hat Verteidigungsminister Ashton Carter mitgeteilt. Carter nannte keine Details und verwies auf eine baldige Erklärung von Präsident Barack Obama. Es geht aber offenbar um das Ausbildungsprogramm des Verteidigungsministeriums im Umfang von $500 Millionen. Das Programm gilt als Misserfolg. Seit Mai wurden weniger als 80 Soldaten ausgebildet. Bis in 2,5 Jahren hätten es nach dem ursprünglichen Plan 15.000 sein sollen. Die Gesundheitskommission des Ständerats will den Kantonen nicht erlauben, auf kantonaler Ebene Einheitskrankenkassen einführen zu können. Die Kommission hat sich gegen entsprechende Standesinitiativen ausgesprochen. Der Entscheid fiel mit 5-3 Stimmen, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Eingereicht hatten die Initiativen die Kantone Genf und Jura nach dem Nein zur eidgenössischen Initiative für eine öffentliche Krankenkasse. In diesen Kantonen sowie in Neuenburg und Waadt war die Initiative angenommen worden. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft wird ab sofort nicht mehr von Glenn Hanlon trainiert. Der Schweizer Eishockey-Verband teilt mit, man habe sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Hanlon war seit 2014 Trainer der Nationalmannschaft. Bis auf Weiteres übernimmt Felix Hollenstein das Traineramt. Hollenstein war langjähriger Nationalspieler und zuletzt Trainer der Kloten Flyers. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.710 Punkten plus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu 1.0928 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,22 Rappen.
Info 3 Abend.
Geht es um die Verteidigung der Schweiz, verfolgt der Bund eine klare Strategie: Sicherheit durch Zusammenarbeit. Konkret heißt das, die Schweiz tauscht mit anderen Ländern Wissen aus, Soldaten trainieren gemeinsam und Waffenhersteller tüfteln zusammen an Drohnen. Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates hat diese Strategie der Zusammenarbeit nun unter die Lupe genommen. Und das Ergebnis? Es gibt viele Mängel und werden diese nicht behoben, gerät die Schweiz möglicherweise in ernste Schwierigkeiten. Geraldine Eicher.
Die Kritik der Geschäftsprüfungskommission des Ständerats ist deutlich. Bei den militärischen Kooperationen sei vieles undurchsichtig und es fehle an einer angemessenen Steuerung. Weder beim Verteidigungsdepartement noch bei ArmaSuisse, dem Bundesamt für Rüstung, gäbe es eine Stelle, die den Überblick über alle Aktivitäten habe. Zum Teil fehlten gar die rechtlichen Grundlagen. Das alles sei heikel, sagte freisinnige Ständerat Hans Hess, Präsident der Geschäftsprüfungskommission.
da sind wir der Meinung, das ist jetzt Zeit, dass man das wirklich ernst nimmt.
Ein weiterer Mangel, es fehle an Wissen über die außenpolitische Relevanz der Kooperationen und damit über die möglichen negativen Auswirkungen auf die Schweiz. Das sei höchst bedenklich, findet der grüne Nationalrat Daniel Fischer.
Da geht es natürlich um Milliardeninteressen der ganzen Rüstungsindustrie, aber auch politisch ist das Ganze sehr heikel.
Denn Neutralitätspolitik und militärische Kooperation, das beiße sich nicht selten. Letztes Jahr etwa sorgte in der Schweiz für Kritik, dass russische Gebirgssoldaten hier trainieren wollten, während gleichzeitig die russische Invasion auf der Krim lief. Das VBS stoppte das Training. Als neutralitätspolitisch heikel beanstandet wurde auch das diesjährige große NATO-Manöver in Schweden mit Schweizer Beteiligung. Die Schweiz sei neutral, wolle Krieg verhindern und Frieden fördern. Deshalb müsse sie bei Kooperationen besonders vorsichtig sein. Sonst schade ihr eine heikle Zusammenarbeit plötzlich, warnt Hans Hess. Doch
wir stellen fest, dass die Sensibilität fehlt für die ganze Problematik.
Und das nicht erst heute. Vor Jahren schon hat die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats ähnliche Mängel beklagt und Verbesserungen eingefordert. Der Bundesrat sah damals wenig Handlungsbedarf. Außenpolitisch sensible Bereiche seien eher selten und wo nötig würden sie berücksichtigt. Ja, meint Hans Hess, vielleicht sei das auf den ersten Blick marginal.
Aber wenn es dann einmal passiert, ist das Marginale dann plötzlich von grosser Bedeutung. Und das, meinen wir, müssen wir verhindern.
Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats erwartet, dass der Bundesrat nun ernsthaft daran geht, die Mängel zu beheben. Dass er die rechtlichen Grundlagen nachbessert, präzisere strategische Vorgaben macht, für mehr Transparenz sorgt. Und sie erwartet mehr Sensibilität, was die außenpolitische Bedeutung von Kooperationen betrifft. Dazu soll das VBS das Außendepartement intensiver einbeziehen. Der Bundesrat wird zu der Kritik im nächsten Jahr Stellung beziehen.
Info 3 Abend.
Der saudi-arabische Blogger Raif Badawi hat alle Religionen der Welt als gleichwertig bezeichnet. Dafür sitzt er im Gefängnis in Saudi-Arabien. Dafür wurde er schon unzählige Male mit dem Stock geschlagen. Doch Raif Badawi hat nicht nur starke Überzeugungen, sondern auch eine starke Ehefrau zu seiner Seite. Dank Ensaf Haidar weiß die Welt, wie es ihm geht, was er durchmacht. Um auf sein Schicksal aufmerksam zu machen, reist Ensaf Haidar rund um die Welt und hat nun auch ein Buch geschrieben, eine Liebesgeschichte für ihren Mann. Fredrik Steiger hat Ensaf Haidar getroffen.
So viel Hartnäckigkeit, so viel Zielstrebigkeit würde man der zierlichen 35-Jährigen mit den Rasta-Zöpfen gar nicht zutrauen. Doch Ensaf Haidar ist unermüdlich. Seit Monaten ist sie unterwegs, um rund um den Globus für die Freilassung ihres Mannes zu kämpfen. Ich glaube, es nützt, wenn die internationalen Medien weiterfahren, über Raif zu schreiben, wenn ausländische Politiker immer wieder seinen Fall ansprechen. Nicht sofort, aber auf Dauer bewirkt es etwas. Jetzt hat sie auch noch ein Buch geschrieben über ihren Mann. Den Mann, der zwar der bekannteste Blogger der Welt ist, mit dem aber seit Jahren kein Journalist mehr reden kann. Wer ist Raif Badawi? Ich beschreibe ihn in meinem Buch von allen Seiten, sagt sie. Als Vater, als Bruder, als Freund, als Ehemann, als Liebhaber. All das ist Raif Badawi, ein wunderbarer Mensch. Mit diesem Menschen erlauben ihr die saudischen Autoritäten nur homöopathisch dosiert Kontakt. Ich selber kann ihn nicht anrufen, erzählt sie. Er darf mit ihr telefonieren, mal alle 2-3 Tage, mal wochenlang nicht. Nie länger als 10 Minuten und natürlich überwacht, weshalb sie oft interpretieren muss, was er ihr sagen möchte. Doch was hat Raif Badawi eigentlich verbrochen? Er gründete den Blog «Saudi-Arabische Liberale», wollte dort politische und gesellschaftliche Diskussionen führen, spottete auch mal gegen die selbsternannten Glaubenswächter. Verurteilt wurde er wegen Beleidigung des Islam durch elektronische Mittel. Im Supermarkt ging ein Fanatiker mit einem Messer auf ihn los. Ensaf Haidars Eltern verlangten, dass ihre Tochter sich von ihm scheiden lässt. Sogar sein Vater sagte sich von ihm los. So viel Hass kann ein kluger, harmloser, kritischer Kopf in Saudi-Arabien erzeugen. Warum bloß? Ensaf Haidar schüttelt zunächst den Kopf auf diese Frage. Sie wisse es nicht wirklich. Selbst Araber, selbst Saudis, die gelesen haben, was er schrieb, hätten anerkennen müssen, dass nichts davon wirklich revolutionär, umstürzlerisch war. Er ist jemand, der niemanden verletzen wollte. Offenbar hat er es trotzdem getan. Die Mächtigen im Land fühlen sich bedroht. Unter dem verstorbenen König Abdullah kam er in den Kerker. Der neue König Salman mag ihn bis heute nicht begnadigen. Doch seine Frau ist überzeugt, mein Ehemann ist auch in seiner Heimat nicht allein. Viele, vor allem junge Saudis, teilen seine Ideen und unterstützen ihn so. Sie selber jedenfalls will nicht aufgeben, will nie aufgeben und sie glaubt weiter daran, dass Raif Badawi irgendwann wieder als freier Mann leben kann.
Info 3 Abend.
Die Welt versinkt in Schulden, Unternehmen und Staaten leben auf Pump. Und das macht dem Internationalen Währungsfonds Sorgen. Der riesige Schuldenberg könne zu einem Risiko für die Welt werden. Maren Peters hat sich an der Jahrestagung des IWF in Lima umgehört.
Schulden, wo immer man auch hinblickt. Nach Schätzungen des IWF stehen allein Unternehmen und Banken in Entwicklungsländern mit 3 Billionen Dollar in der Kreide. José Vinyals, Direktor Kapitalmärkte.
We estimate that there is up to $3 trillion in overborrowing in emerging markets.
Die hohe Verschuldung der Unternehmen mache die ärmeren Länder anfälliger, wenn sich der Wirtschaftsabschwung und der Kapitalabfluss fortsetzen, warnt IWF-Kapitalmarktchef Vinyals.
Higher leverage in the private sector and greater exposure to global financial conditions have left many firms in emerging markets more susceptible to economic downturn.
Die Chance, dass diese Schulden absehbarer Zeit abgebaut werden können, ist klein. Im Gegenteil dürfte sich der Verschuldungstrend noch deutlich verschärfen. Viele arme Länder stecken regelrecht in der Schuldenfalle, sagt Bodo Elmers von der Nichtregierungsorganisation Eurodat, die sich für Entschuldungsinitiativen einsetzt. Sie müssen neue Schulden machen, um alte zu begleichen.
Die Schuldenfalle besteht unter anderem darin, dass es in den letzten Jahren für Entwicklungsländer gerade sehr einfach war, Kredite aufzunehmen. Es war sehr viel billiges Geld auf dem Markt. Auch Zinsen waren relativ niedrig, überwiegend deshalb, weil Zentralbanken in den USA und Europa eben versucht haben, die Krisen im Norden mit billigem Geld zu bekämpfen.
Vieles davon sei auch in den Süden geflossen. Das sei erstmal gut gewesen für sie, weil sie Entwicklungsprojekte mit billigem Geld finanzieren konnten. Das Problem sei aber, dass die Zinsen bald wieder steigen dürften, sagt Elmers.
Viele Entwicklungsländer sind jetzt hochverschuldet und werden in Zukunft billige Kredite mit sehr viel teureren Krediten umschulden müssen. Und das wird in vielen Ländern zu Schuldenkrisen führen.
Überschuldung befürchtet auch der IWF, auch wenn die Gefahr im Moment noch nicht akut sei. Trotzdem rät er Industrieländern auch auf dieser Jahrestagung, die Politik der offenen Geldhähne fortzusetzen. IWF-Vertreter José Vinyals verteidigt diese Politik des billigen Geldes. Auch wenn es gewisse unerwünschte Nebeneffekte gäbe, nicht alles daran sei falsch gewesen, sagt er. Ohne diese Politik wäre das Wachstum noch schwächer.
Without that, let me tell you that both advanced economies in the world would be today in a much, much worse place.
Was armen Ländern im Extremfall droht, ist aus den 80er und 90er Jahren in Erinnerung. Überschuldung, Vertrauensverlust an den Märkten, große Abschreibungen bei den Gläubigern. Da auch arme Volkswirtschaften immer vernetzter sind, können die Probleme schnell auf andere Länder übergreifen. Um das zu verhindern, plädieren Nichtregierungsorganisationen wie Eurodat für Entschuldung, wie das bereits in den 80er Jahren durchgeführt wurde, unterstützt vom IWF. Bodo Elmers.
Erstmal würden wir empfehlen, nicht weiter Schulden aufzubauen, sondern Schulden abzubauen. Unter anderem auch durch Schuldenumstrukturierung, durch Schuldenerlasse für notleidende Länder in Europa und in Entwicklungsländern.
Doch diese Entschuldungsmechanismen für arme Länder gibt es inzwischen nicht mehr. In Industrieländern ist das Problem der Verschuldung zwar noch nicht akut, aber es gibt einige Faktoren, die das Risiko steigen lassen. Die Zinsen in Europa sind sehr tief, nicht zuletzt wegen der Intervention der Europäischen Zentralbank. Das verleite sehr viele Finanzminister dazu, mehr Geld auszugeben, als sie sollten, heißt es beim Internationalen Währungsfonds. Und die Kosten, die durch die Flüchtlingsströme auf die europäischen Länder zukommen, dürften den Trend noch verschärfen.
So viel Info 3, produziert von Damian Rast und Patrick Seiler. Uns gibt es wieder morgen Mittag um 12. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.